So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 152. Und diese Ausgabe, mit einer Ausnahme, wird jedenfalls ein Ausnahmeerfolg, eine Ausnahmeerscheinung unter dem Podcasting darstellen. Das habe ich nur so im Gefühl, dass mir diese Zahl irgendwie zusagt. Und am Samstag, da war es auch zu viel Druck, habe ich gemerkt, beim Hochradeln da im Wald ins Arboretum. Diese 150, diese runde Zahl, shit, also das hat mir dann zu viel abverlangt. Und generell kann ich ja mit Druck nicht so gut umgehen, das ist ja mein Problem. Und das hat sich da, glaube ich, bemerkbar gemacht. So, aber heute der Druck ist nicht da, 152, was soll das sein? Das ist eine stinknormale Zahl, das ist durch zwei teilbar, keine Primzahl. So, und ich bin aber Primus, Klassenprimus und dominiere hier weiterhin das Feld des Podcasts. Ich trete großspurig auf. Also habe mich hier jetzt wirklich breitbeinig hingestellt, einfach nur, damit der ganze Körper den Diskurs unterstützt und stützt und gleichsam ja, meine Wahrheiten abgestützt sind auf meinem physischen Sein, damit das wirklich klar ist. Und glasklar, so wie das Glas, auf dem ich hier stehe. Ja, meine Gedanken sind sporadisch. Ich agiere, als wäre ich ein Süchtiger. Ja, so ging dieser Vers von Eminem. Dazu will ich kurz was sagen. Das ist verquickt mit dieser Lust, die oben auf dem Stack ist. Und dem, was ich da auch über Jan Frodeno sagte, Nummer 150, dass man es irgendwie so hindeichseln muss, dass irgendwann sich diese Arbeit oder dieses Training nicht mehr wirklich unlustvoll anfühlt, sondern sogar lustvoll. Also dass der Aufwand, da hineinzugleiten in diesen Automatismus, sehr gering ist und es sich vielleicht zuweilen schon so anfühlt, als wäre das der eigentliche Automatismus, so wie Atmen, die aufstehen morgens, und das ist einfach das, was zu tun ist und was man erstmal machen muss. Aber es ist so schwierig, denke ich dann wieder. Ja, wie ist das nochmal mit der Arbeit? Ich sitze ja am liebsten auch einfach rum. Sagte ich gestern, glaube über den Bourgeois, der ist ja verständlich, seine Trägheit und so in dieser Klassenstadt beruht ja nur auf der Trägheit. Man will nichts ändern, nichts in Frage stellen, alles übernehmen von den Vorfahren und sagen, ja, das ist dann halt so das Liberale, die Marktwirtschaft. Es ist alles privatisiert heutzutage, ja. Wir können doch gar nichts mehr mitreden, wir sind doch, ja, darfst von vornherein das Tor für eine politische Debatte verschlossen, denn es ist scheinbar die evidente Eigenlogik dieser Marktgesellschaft. Und habe den Faden verloren, aber das ist nicht schlimm, nichts Neues, ich bin in einem verwirrten Zustand. Podcast, der hier wieder an diesen einen speziellen Baum gelingt. Also ja, daran denke ich halt so, wenn ich so an mein Studium denke, wie träge ich da war, und aber auch in den Semesterferien, dass ich mich da nicht aufgerafft hätte zu irgendwas, also eben man wird unter Druck gesetzt von den Eltern. Das ist so cool, weil sobald man mal drin ist, gestern ist es schlimm, dass man sich selbst aufhört. Egal ob es Arbeit allein oder auch zu zweien oder zu vieren von mir geht, die Kommunikation, das freie, lustvolle Spiel. Aber egal, es ist immer eine gewisse Schwelle zu überschreiten, erstmal eine Hemmschwelle, eine Hürde. Und dann flutscht es aber, wenn man drin ist, und es geht wie von allein, dass man sich fragt, wie konnte ich denn darauf verzichten? Wie konnte ich das in Frage stellen, dass diese Aktivität hier ja, mich so frei macht? Also ich bin so gebunden, aber auch so frei irgendwie. Ja. Und so, also an der Uni, da habe ich nur dran gedacht, diese esoterischen Erfahrungen, das kann man ja auch aufs Reisen beziehen, aber jedenfalls, ich war da in den Semesterferien in Frankreich auf so einer Art Farm, ein kleines Häuschen nur, das ja, so eine Art Landwirtschaftsbetrieb war, aber der jetzt nicht viel abgeworfen hat, nicht nach Kapitallogiken betrieben wurde, von einer sehr netten älteren Frau aus England. Und sie hatte immer diese Leute bei sich, diese Workaway, diese Seite, wo man auf der ganzen Welt Gastgeber finden kann, die einen dann für gegen Kost und Logis dort wohnen und arbeiten lassen. Und vor allem die Arbeit ist ja das Wichtigste, dass man was zu tun bekommt. Und das habe ich damals auch gemerkt. Und wir, ja, wir haben eine Mauer gebaut und ich habe gelernt, wie man Zement anmischt. Das war ja lehrreich. Ja. So, irgendwie so ein Betonmischer und dann eine Mauer gebaut und ja, allerlei Dinge da. Die Esel mussten hin und her getrieben werden auf die andere Weide, die Felder abgesteckt, Zäune aufgebaut für die Eselweide. Und ein Wildschwein hauste sogar dort, ja, das durfte sogar im Haus wohnen, das war ein Haustier, Wildschwein, da mit seinen Hauern und so. Ja, schönes Tier, aber ja, ein bisschen furchteinflößend auch. Aber ich meine, damals habe ich es auch so gemerkt, ja, das ist dann ja immer so eine Arbeit, wofür man eingeteilt ist. Klar, einmal die Woche kochen, dann fegen im Haus, das Trockenklo irgendwie reinigen und nach draußen bringen zum Kompost. Und so weiter und so fort. Und ja, das ist halt diese alternative Aussteigerszene, meine ich, über die sich diese neurotischen Großstadt-Hippies da lustig machen, die da in ihren ja, Bunkern sitzen und aus dem verbunkerten Hochhaus podcasten und meinen, sie können hier die Welt erklären. Aber nee, so geht es nicht. Stefan und Wolfgang, natürlich will ich hier wieder euch angehen. Aber jedenfalls war das wohl so, da gab es einen kleinen Teich mit Fischen auch, einen schönen großen Garten mit Korkbäumen, die sollten dann irgendwann mal ja, geerntet werden oder die Rinde davon kann man jedenfalls dann verwenden. Und das war da in den Pyrenäen, aber ganz in den Ausläufen von den Pyrenäen auf der französischen Seite, also Richtung Mittelmeer, nur ein paar Kilometer, jetzt so 30 Kilometer vielleicht ins Landesinnere. Und das war ein perfekter, wunderschöner Ort einfach, also das ist La Roque des Albert. Heißt der, glaube ich, der Stein von Albert. Genau. Aber ja, das ist mir irgendwie in den Sinn gekommen oder ich denke jetzt öfters dran, weil das war eigentlich schon so der schönste Aufenthalt. Ich habe da viele, mehrere so kleine Trips gemacht, Reisen, auf denen ich dann auch bei Workaway-Gastgebern war. Aber die äußere Struktur ist eben das Wichtigste, dass du eine Vorgabe bekommst, weil sonst vagabundierst du da hin und her und das ist es, diese Erfahrung im Leben, die ich hier auszudrücken versuche. Man war kommentiert hin und her. Und bei dieser Gastgeberin aber war es dann so, dass sie klipp und klar sagte, 4 Wochen ist der Minimum Stay, der Mindestaufenthalt. Und ja, also 4 Wochen musst du bleiben, kannst gerne noch länger, unbegrenzt, maximal. Ne? Maximal gibt es nicht. Sie reiste dann auch ein bisschen durch Indien und da waren dann andere Workaway, die währenddessen auf ihr Haus aufpassten. Oder jedenfalls ein Amerikaner. Und das ist schon interessant, ja, wie man so ein Leben führen kann. Und ist ja schön, das ist ja eine Keimzelle des Kommunismus, habe ich erkannt, aber ist natürlich nicht genug. Das kann niemals so von innen heraus irgendwie die Gesellschaft transformieren. Deshalb, da brauchst du diesen äußeren Anstoß. Wir können nicht das den Individuen und irgendwie spontan Bewegungen überlassen. Aber irgendwie geht es ja schon in die Richtung, zu Teilen kommunistisch und so. Und ja, auch wenn sie da eben die Chefin war und die Hosen anhatte, und in dem Sinne natürlich auch eine Klassengesellschaft gegen uns da die Arbeiter, in dem Sinne, in gewissem Sinne schon, aber ja, das Essen war sehr lecker, einfach sowas von, ja, delikat, deliziös, was sie da immer für vegane Gerichte kochte. Aber jetzt meine ich nur, ja, mir ist da eingefallen, ja, wie krass das einfach ist mit der Arbeit, da steht man auf und man würde nicht aufstehen, wenn man nicht müsste, dann würde man weiterschlafen. Und man würde sich nicht an die Arbeit machen, wenn man nicht müsste und wenn man nicht einfach eingeteilt wäre von ihr. Deshalb brauchst du diese Autorität, das ist es eben. Wenn du keine Angst vor ihr hast, wenigstens ein bisschen, ja, was würde man denn machen? Es braucht diese Machtbeziehung, diese Kommunikation. Und ja, irgendwie ist es ja auch was Notwendiges, dass es eine gewisse Härte und Schärfe im Leben gibt, die einen zu was zwingt, die verpflichtend ist. Wie so ein Zug im Schach, der eben auch oft verpflichtet, weil man sich dadurch andere Wege dann verstellt oder Eindringmöglichkeiten für den Gegner öffnet, wenn man den Baum sieht. Aber jetzt ganz präzise hier bei dieser Sache, also ja, was soll ich dazu sagen, es ist doch so evident mit der Arbeit, ne? Da setzt du dann diese Mauer auf, Stein um Stein, und denkst dir, boah, langweilig und so, und dann aber irgendwie nach 2 Stunden denkst du, ja doch, ist doch nice, war doch eine schöne Arbeit hier, ist doch schön, dass ich was zu tun hatte, und meine Gedanken kreisen vielleicht ein bisschen dabei. Ist auch immer wieder unterschiedlich, habe ich das Gefühl, bei so einer stupiden Tätigkeit wie Holzhacken, das ist zum Beispiel was ganz Maskulines, Stupides wirklich, da sind die Gedanken auch ein bisschen komisch, denn das ist dann nicht so nice, aber sowas hier noch Gediegenes, so etwas Balanciertes wie das Mauernbauen, das ja, geleitet an den vielleicht eher in geistige Balance, weil man da ja auch die Balance finden muss zwischen diesen Steinen und dass der die richtige Größe ist und dass die sich gegenseitig halten und abbilden und ja, und dann wird auch eine Veranda, auch den Boden da mit Steinen belegt, also eine ja, Terrasse einfach gemacht. Noch das war auch eine sehr schöne Arbeit, irgendwie die Steine dann zu finden, die so zusammenpassen. Aber okay, das war 2017, aber ich habe jetzt nur dran gedacht, wegen diesem eminent wichtigen Punkt. Also dieser Punkt, ja, vielleicht kann ich den noch nicht mal richtig ausdrücken, aber ich bin jedenfalls auf dem Weg dazu. Aber jedenfalls, also oben auf dem Stack, ja, tausende Dinge blitzen auf meinem Alltagsweg auf, habe ich mir notiert. Es gibt so viele Sachen zu tun, aber jede dieser Sachen einzeln ernst zu nehmen, verlangt oder ringt einem ungeheure Kraftreserven ab. Liberalismus? Ach ja, tue nur, was nötig ist. Höchstes Gut, kleinste Anstrengung. Genau, das ist sehr wichtig. Das hat mit Aristophanes zu tun, der Liberalismus, sagt ich schon auf Englisch. Das höchste Gut, das angestrebt ist, ist längst so hoch. Und wie ist es also mit dieser Überwindung loszureden? Überwindung und die Anstrengung, wie man weiß. Also, gut, aber ja, ich weiß nicht, ich sag einfach nur, ja, also sich da reinzuschlängen in diese neue Aktivität, die man sich vorsetzt. So wie bei mir ist es natürlich ganz neurotisch, dass es mit dem Podcast ein Automatismus ist, wo ich nicht immer bremsen muss, aber mit anderen Sachen wie das Aufräumen von meinem Zimmer, sagte ich ja auch, für die Liebe wäre das ja eigentlich wichtig, um sich da selbstbewusst und wie ein ganzer Mensch zu fühlen, dass man auch nicht so in einem Dreckloch haust. Ja, aber da voranzukommen ist schwierig, habe ich gemerkt, wobei ich jetzt doch mal Wäsche gewaschen habe. Aber ja, wie will man da vorgehen? Also natürlich, man kann das und das verräumen und aufräumen irgendwie und fegen, aber diese Aktivität, in die man sich reinschlägt, das stellt man sich vor, aber dann muss man es machen. Und wie zieht man das durch? Man muss so stark hart sein. Das hätte dann auch was Männliches. Aber jedenfalls, der Liberalismus, der ist so weich, da ist es dann echt so, ist es so, ja, das Potenzial ist ja da und das reicht schon. Irgendwie erklärte ich gestern das mit dem Interpassiven. Interpassivität, so wie ich sie verstehe, weiß jetzt nicht, ob das der Definition von Robert Faller genügt, aber jedenfalls, dass wir ja alle mitgenießen an den Wohltaten des Kapitals, obwohl wir als Arbeiter davon so unterjocht werden von dieser kapitalproduzierenden Struktur, die den höchsten Respekt eben fürs Kapital hat, nicht für die Arbeiter. Und wir alle profitieren irgendwie mit und fühlen uns mitgenommen und es werden diese Profite auch in uns einsickern. Obwohl wir irgendwie so passiv sind und uns nicht an diesen Wohltaten teilhaben, wie jetzt der wirkliche Kapitalist, der Besitzer der Fabriken und Produktionsmittel. Und der Eigentümer eben in dem Sinne über die Arbeiter, der sie in ihre abhängigen Arbeitsverhältnisse zwingt. Also, ja, genau, es reicht irgendwie mit dem Potenzial
ich weiß ja, ich könnte potenziell zum Kapitalist werden und darum ist alles gut, ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ja, ich könnte irgendwann eine Firma gründen und so weiter, ja, jetzt bin ich auch jung, kann mir das vorstellen und ja, wenn du älter bist, ist es vielleicht ein bisschen bitter, dass das Potenzial ein bisschen verspielt und so, denkst du, ja, jetzt kann ich ja nicht mehr so viel aus meinem Leben machen, aber immerhin früher, die anderen, die können es ja noch oder könnten es oder hätten es können und wir alle sind gleichsam Teil dessen und wir alle haben es verspielt und sind eigentlich selber schuld, wenn es nicht klappt. Und so ist es auch mit dem Aufräumen vom Zimmer, dass dort nämlich ja, dieses Potenzial ja schon genügt, aber selbst wenn man es mal wirklich durchziehen würde, wie lange würde das dauern? Das wäre eine Aktivität, die wäre unüberschaubar, die wäre gar nicht so, wie du es hier vorher geplant hast. Das nimmt eine Stunde, zwei, drei Stunden in Anspruch und dabei tauchen immer neue Aufgaben auf. In allen Zimmerwinkeln, ja, starte ich das da an, das wäre besser hier wie dieses Möbelstück oder dieses Ding woanders zu platzieren, wo es besser zugänglich ist und besser meinen Plänen gerecht wird. Aber dann wird einem klar, mein Gott, was sind eigentlich meine Pläne? Ich habe ja so viele Sachen in meinem Zimmer, die könnte ich alle so produktiv einsetzen, dass ich immer zur Lustgewinnung einsetzen. Aber was mache ich eigentlich täglich? Da sind immer nur diese Automatismen. Wenn wir eben diese eine oder eine starke Automatismen brauchen, dieses Lustmittel, den ich fröne, obwohl ich ja weiß, es gibt viel größere Lustmittel, die Liebe zum Beispiel oder das Sprechen hier, zu denen man sich eigentlich eher motivieren sollte. Genau, deshalb mache ich das hier. Das ist meine autoritäre Struktur hier, die wird mich motivieren. Ja, also es gibt da tausend Sachen in meinem Zimmer, die könnten alle nochmal besser platziert werden, wie im Schach, die Figuren besser platziert werden, nochmal umgruppiert werden. Aber hey, komm, die spielen alle nicht zusammen, diese Figuren, die stehen ja kreuz und quer, verstellen sich die Wege. Und so ist es wohl in meinem Zimmer, aber generell in meinem Leben manchmal. Das Zimmer ist eine Metapher dafür, und das fällt dann wirklich auf, wenn man dann mal rangeht. Dann müsste ich hier was umgruppieren, was aufräumen. Ja, also, wow, so viele Sachen. Und vielleicht ist es besser, das alles auch so zu lassen, beim Denken, weil dann Blickfeld in deinem begrenzten, sehr engen Radius und dann in deinem Blickfeld, Sichtfeld, deinem Weg, den du täglich zur Arbeit gehst und so weiter, da kommen nicht viele Gedanken rein, nicht viel Fremdes kommt da rein, irgendwie Altbekanntes. Und das ist eine Tretmühle, aber das ist auch in gewisser Weise ein Schutz. Ja, und was weiß ich, eine zu große Lust, zu große Ressource. Das ist vielleicht nicht erträglich. So viel Lust, würden diese Figuren erstmal alle zusammenspielen, ja, ich weiß gar nicht, was würde dann passieren, dann müsste allerlei explodieren und abgehen, ich kann es nicht beschreiben. Und es hat alles auch mit der Liebe und vor allem Polyamorie zu tun, finde ich. Genau, dass die Polyamorie sind, wo es gut sein könnte, man kann sagen, wow, der Kapitalismus kauft so viele Güter an und das, ja, wir alle profitieren, okay, man kann es ja nicht leugnen, es gibt gewisse Gegenstände, die jetzt in der Massenproduktion verfügbar sind, wie Autos und die früher eher noch Luxusgüter waren, wie auch medizinische Dienstleistungen und so weiter, die kommen uns ja doch auch zugute der breiten Masse der Arbeiterbevölkerung. Ja, okay. Aber in der Liebe, genau, da sind wir immer noch eingegrenzt auf das eine Gut. Die Monoamorie ist das Normale, an dem sich alle orientieren müssen. Was ist alles gut und wunderschön gibt, das bisher halt nicht sichtbar wurde, weil die Figuren falsch gestellt haben und reflektiert haben und die Blicke da einfach zusammengefunden haben. Aber es wäre ja alles möglich, es wäre möglich, das Paradies auf Erden. Ja, also ich lebe diesen Traum hier draußen, vor allem in der Natur, fühlt sich doch schon an wie ein Paradies, die Insekten schwören hier vorbei. Also was würden die sich für ein anderes Land wünschen, wenn Insekten hier draußen sind? Ich komme hier von einem Paradies und so, was, weil da könnte es doch gar nicht geben. Das braucht doch genau diese Umwelt in den Gegenden. Und ja, wir sind die Vögel, sind hier geflogen, Grashalme, die Bäume und auch ich. Also ich glaube an dieses Paradies, ne? Diese menschliche Gesellschaft, die ist ein bisschen toxisch, die macht immer wieder Probleme. Aber ja nicht die Technik, die müssen wir eben transformieren, in den Sozialismus überführen, wie dieses Flugzeug, das da oben vorbeifliegt, das jetzt im Landeanflug befindet. So, also ja, ich glaube, diesen Punkt habe ich jetzt gut zu Ende erklärt. Selbst wenn man mal wirklich aufhören würde, hey, vielleicht ist es echt besser, so alles vermögen zu lassen und sich nicht dessen bewusst zu werden, was da eigentlich ein Potenzial wäre. Genau, also mit der Polyamorie, das wäre so ein großes Glück, Potenzial, Also man könnte mehrere Leute sehen. Sagt, ja, du kannst so viel haben, aber ist das wirklich so viel, was uns gibt? Nein. Natürlich gilt es in allen Ecken und Enden und vor allem beim Sex, wie ich jetzt so prägnant zum Ausdruck mache. Und gut, damit kann ich jetzt, glaube ich, vielleicht einfach mal auf Englisch wechseln. Oh, hier fliegt ein schöner Vogel vorbei. Was ist das bitte? Ein Geier? Ja, ich denke, ich wechsle mal auf Englisch, wobei, ich wollte diese eine Sache eigentlich noch auf über meine toxischen Wiederholungsautomatismen. Also gestern, da eine starke Folge, die nimmt einen manchmal mit und so weiter und die Gäste waren nicht mal so stark oder so. Aber egal was, jedenfalls manchmal ist es so, man ist in diesen Wiederholungen gefangen und man wird sich dann auch klar, hey, ich müsste mein Leben umstellen und so aufräumen und so. Aber wahrscheinlich ist es sogar besser, sich das für heute noch nicht mal so vorzunehmen, weil ich bin jetzt so drin. Und vor allem, ich bin auch so im Flow mit dem Podcast, mit dem Produktiven. Ey, ich weiß gar nicht, ich lebe nur für euch und für meine Hörer, mein Publikum. Ihr saugt mir das Blut aus und okay, ich will es auch so. Ich will da alles von mir wegstoßen, wie Salvador Dali. Und ihr könnt aus meinen Werken das Wahre, die Wahrheit aus mir und meiner Biografie herausinterpretieren. Ich erzähle euch ja alles, aber ja, bitte behaltet dann eure Interpretation für mich, weil ich muss hier weitermachen und einfach, das soll weiter hier an die Oberfläche kommen und sprudeln, aber ja. Also, da sag ich mal, gestern aus irgendeinem Grund rauchte ich dann, also ja, dann sagt man natürlich, ich müsste mein Leben ein bisschen ändern und mal aussetzen mit dem Rauchen. Und dann sag ich mir aber, okay, ja, aber jetzt bin ich so im Flow und so weiter, wahrscheinlich besser es mir noch nicht mal vorzunehmen. Weil ja, dann das muss ich angehen, Stück für Stück langsam, aber hey, hier und heute, sind diese Automatismen so krass. Und es ist ja auch schön, das ist ja ein schöner Automatismus, dass ich hier rausgehen kann, zum Bach und podcasten kann. Und es ist aber alles verschränkt und verquickt und ich kann da jetzt nicht so schnell eingreifen und so ein Rädchen da einfach raushämmern und was soll ich da Neues einsetzen. Genau, also so ist es irgendwie, aber natürlich wäre es trotzdem gut, da mal anzusetzen. Nur halt, meine ich, mit dem Flow und so weiter, man muss schon genau berechnen. Auch der Flow der Woche, habe ich das Gefühl, der ist auch sehr, sehr zyklisch. Es wiederholt sich immer wieder, nämlich, dass ich mich montags zum Beispiel unterdrückt fühle, weil es da zurückgeht zur Arbeit und ich denke, oh je, leiste ich genug? Ich nehme mir dann nämlich immer noch vor, am Wochenende was zu arbeiten und denke, ja, du könntest auch noch diese und jene Aufgabe oder einfach ein bisschen was machen, um ein besseres Gefühl zu haben. Ne? Ein bisschen aus dem Homeoffice, das geht ja bei unserer Programmierarbeit eben recht einfach. Und da sage ich mir, ja, einfach um ein besseres Gefühl zu haben, ja, arbeite doch noch was, ne, am Wochenende. Und dann mache ich aber meistens nichts und denke dann am Montag, oh je, was ist jetzt, habe ich da einen Fehler gemacht, einen Fehler im Programm oder in meinem Arbeitseifer. Ja, so ein Gefühl ist da immer am Montag und deshalb fühle ich mich da unterdrückt und nicht so gut, wenn ich da zur Arbeit zurückgehe. Ja, schon gut und froh, dass die Arbeitswoche anfängt, meine ich, klar, das gibt mir die Stärke, aber Montag, dieser Tag halt, nee, da bin ich dann irgendwie auch komisches Gerät, das Gefühl auch vom Wochenende so ein bisschen wieder früh aufstehen, aber andererseits auch Ausflug vom Wochenende, aber trotzdem irgendwie nicht so angepasst für die Woche und so. Aber dann, der Dienstag, der ist der wahnsinnig vitale Tag, fühlte ich schon letzte Woche und das ist sogar zu viel. Da ist es zu viel mit der Jouissance. Auf Dienstags habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn man dann Sport macht oder eben so was Intensives wie Schreiben, wo ich meinte, das ist eine Mauer gegen meine Geliebten, gegen diese sexuelle Jouissance oder die Erotik, die Lust der Galanterie und der höflichen Anbandelungsformen. Aber Dienstags ist einfach dieser Tag im Zyklus, wo schon allein aus dieser Logik irgendwie des Arbeitslebens und so weiter, da bin ich auf dem Höhepunkt meines ganzen Seins. Und ja, das war halt gestern, ne? deshalb ist es auch oft so intensiv dienstags und deshalb, glaube ich, kann ich da nicht einschlafen und rauche zu viel. Und ja, dann wache ich so auf, ja, dann denke ich mir, shit, hätte ich doch mal. Und moralisch gehe ich dann rein und sage, ja, moralisch sollte ich aber mir dieses Gebot die Muse von Berg herunterreicht und sagt, du sollst nicht rauchen. Wenn du das nicht erreichst, dann ist dein innerer Gott oder innerer Controller zufrieden. Nun, und heute ist also Mittwoch und Mittwoch ist auch ein sehr geiler Tag, habe ich das Gefühl. Und dann geht es aber schon bergab vielleicht, aber es muss nicht so sein. Aber ja, was rede ich hier? Das sind ja esoterische Punkte. aber nur noch das, Dienstag, ich glaube, das hat natürlich auch mit dem Namen zu tun, weil man hat einfach Dienst, ja, und das ist das Geile, marxistisch gedacht, ist das Arbeiten, das Menschliche, was einen zum Menschen macht. Und ich glaube, allein daraus ergibt sich, dass der Dienstag der geilste Tag ist, weil man hat halt Dienst, ja, man macht halt, was man machen muss, wozu man gezwungen ist, man geht zum Dienst und ja. So, und jetzt gibt es aber noch einen, bevor ich jetzt auf Englisch wechseln kann, was sich ambivalent anfühlt, aber ja in 150 war es ja wirklich um Dimensionen besser, was ich auf Englisch geredet habe und wollte das auch bewusst natürlich so machen, um euch Deutschen zu demütigen, euch Deutsche zu demütigen. Genau, einfach demütigen, einfach in den Dreck, in den Schmutz stoßen und euch klar machen, was alles an euch vorbeigeht, was ihr alles verpasst, weil ihr so eingesperrt seid und eingeengt auf dieses enge, territoriale und ideologische Land namens Deutschland. Korrekt. Also gut, dann möchte ich jetzt das einfach noch zum Ausdruck und dann bündig zu Ende führen auf Deutsch hier. Gestern schaute ich dann also Huschis Schachanalyse. Huschenbett ist ein sehr empfehlender YouTube-Schach-Großmeister, der da Partien analysiert, von der WM zum Beispiel, die habe ich mir alle angeschaut, von Ding und Nepo, aber auch von Nepo gegen Carlsen vor 2 Jahren und wie Nepo schon damals diese psychologischen Probleme hatte und seine Figuren blunderte und wow, 3 Partien in Stück. Nepo wollte wirklich verlieren, die letzte Partie, da war es ganz klar irgendwie, ja, er wollte sich das auch nicht mehr antun, wollte, dass es schnell vorbei ist und einfach, ja, ganz, ganz bitter und damit kann ich mich einfach auch so identifizieren in meinem Leben und deshalb, glaube ich, hat mich das da auch schon so angesprochen in meinem englischen Diskurs über Nepo in Folge 6, glaube ich, und ja, krass, das war ja echt so dieses entscheidende Spiel von Ding gegen Nepo, die 12. Partie, glaube ich, wo Nepo gepatzt hat, habe ich ja live gesehen bei der Arbeit und hatte das irgendwie im Gefühl, ja, jetzt, ich muss mitfiebern zuschauen, die Schach-WM, die habe ich schon manchmal verfolgt, obwohl ich mich sonst gar nicht so für Schach interessiert habe, aber irgendwie die WM, da geht es doch zur Sache und ja, also ja, es war diese Spieler, wie die einfach, ja, einfach wie die ganzen Linien sehen und wie die Figuren da ausschlagen und was für eine Linie, was für Felder die haben. Der Springer, der so kreuz und quer sein Quadrat hat und dann die Linien vom Läufer und, oder vom Turm oder der Dame. Und wow, wo die alle hinzeigen und sich quer und quer kreuzen und verstricken und bündeln und auflösen, das ist unglaublich. Und ich will aber das nur erwähnen, einfach weil, ich weiß nicht warum, aber einfach das Huschis Schachanalyse, Huschenbetts Schachanalyse gibt mir Kraft irgendwie diese letzten Wochen, seit ich die Schach-WM geschaut habe und das auf Englisch erwähnte, schaue ich da immer mal wieder rein in diesen YouTube-Kanal und habe auch dieses Gefühl, dass er so mein Bruder ist, in dem Sinne, er ist auch Produzent. YouTube-Produzent. Und ich bin eben Podcast-Produzent und da senden wir ja ungefähr auch auf der gleichen Wellenlänge, in der gleichen Frequenz oder so. Und ja, habe das Gefühl, wow, was ist das für eine Interaktion auch mit seinen Zuschauern, weil er hat dann ein Team, also irgendwie auch so eine Art Wettbewerb. Da gibt es Mitspieler, die er um sich schaut und vielleicht auch ausbildet, gerade allerlei Trainingsvideos. Also diese Mitspieler, na, die bilden dann eben das Team Huschi und die spielen gegen einen anderen YouTuber, The Big Greek. Und wow, wie schön ist das, wenn die beiden, Big Greek und Huschenbeet, das dann kommentieren und ihre Spieler anfeuern. Aber die Spieler dürfen natürlich nicht zuschauen im Stream. Das ist eben das Schwierige. Ja, es gibt immer Cheater und wie man einen Cheater erkennt, da hat er auch ein Video gemacht, der dann halt die Züge eintippt oder von einem Schachprogramm berechnen lässt, was jetzt der stärkste Zug ist. Und klar, so zu spielen, das macht dann natürlich keinen Spaß. Das ist dann, ja, weil die Computer so stark sind heutzutage, wie soll man dagegen ankommen, gegen diese Computer, ne? Gegen diese perfekten Maschinen, wie es auch in diesem Text hieß dieser Text Tschuk Tschuk, der da einmal drüber wollte, über meine Konkurrenten oder diese Konkurrenz-Podcasts. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen dazu, aber ja, also gerade in so einer intensiven Phase irgendwie wie jetzt auch mit der Polyamorie, dass das so denkbar wird oder mich dieser Diskurs auch so verpflichtet. Es ist nicht so nur dahinreden wie mit dem Kommunismus, klar, das verpflichtet auch in gewisser Weise, aber es sind lange Linien, die wir hier ziehen, historische Linien über die Jahrhunderte und Jahrzehnte, schauen wir hier zurück und planen voraus. Und das ist nochmal mehr verpflichtend mit der Polyamorie, da hören jetzt diese ein, zwei oder drei Personen zu denen ich mich so speziell einfach hingezogen fühle. Und ja, also da setze ich mich dem ja auch aus und habe das Gefühl, das hat auch sein Gutes, deshalb dieser Diskurs wird mich immer wieder einordnen und einfallen. Es ist schon gut so. Also ich gehe hier nicht zu weit oder klar teste ich dann die Grenzen aus oder gehe vielleicht zu weit. Aber am Ende muss es doch so sein, sprich, weil ich muss auch dieser Mensch sein und will das auch und kann das alles auch nicht so direkt face-to-face ausdrücken. Und ja, dann ist es irgendwie so, es muss dann wohl so sein, mit dieser gewissen Distanz. Und in so einer Situation kann ich also nicht dran denken. Oder ja, da verfestigt sich diese negative Lust, auch mit dem Rauchen, genau. Darauf wollte ich hinaus, dass ich gestern auch so viel rauchte, Ruschenbett da noch schaute bis 1:30, glaube ich. Und dann rauchte ich nochmal und ärgerte mich so, dass keine richtigen Papes mehr da waren. Aber diese Papes, die hatte ich nur vergessen in meinem kleinen Jutebeutel, in meinem Rucksack jedenfalls, den ich dabei hatte zum Podcasten. Na, und da waren die noch drin. Aber ja, dachte dann, hey, das war jetzt das Letzte, das ich hier aufgebraucht habe und gar nichts mehr übrig. Und dann musste ich so irgendwie ganz dicke Zigarettentapes nehmen, die dann viel schneller brennen. Und die stecke ich dann zusammen, weil die natürlich viel kürzer sind und gar nicht für den richtigen Joint. Und ja, das ist dann aber ein Gefrickel und Gefriemel und dann muss man die zusammenstecken. Und da passt auch gar nicht so viel rein und die Hälfte fällt wieder raus. Und ja, deshalb habe ich davon drei oder vier gebaut. Also ja, und die noch geraucht und dann geschlafen. Und ja, das ist dann vielleicht einfach exzessiv, ja, aber jetzt auch in dieser Ausnahmesituation. Und es ist wirklich so, dass ich heute auch wieder diese Energie habe, einfach am Hochkommen bin. Ja, es ist wie ein unendliches Steigen, unendlicher Anstieg auf den Berg. Es ist eine gewisse Müdigkeit dann vielleicht in den Gliedern, wenn man erst um zwei einschläft. Aber klar, ich stehe auch spät auf, kann es mir leisten. Als Programmierer gehört das zur Jobbeschreibung. Und und kann schon um drei dann Feierabend machen, weil ich jetzt einen kürzeren Vertrag habe, Teilzeitvertrag. Aber dann habe ich mich in die Sonne gelegt, dann nur auf dem Marktplatz irgendwo, auf eine Bank und ein kurzes Nickerchen und danach so krasse Energie und wow, jetzt wieder loslegen, ins Café, habe losgeschrieben und was, einfach losschreiben und dann einfach ja heimkommen und denke, ah ja, schon wieder Podcasten, ja stimmt, das fühlt sich jetzt richtig an. Und ja, so ist das einfach. Also ja, man steht unter Strom und genau das ist aber auch das Zweischneidige, nämlich, dass man dann Angst hat, diese Liebe, die mich jetzt vielleicht so in Flammen stehen lässt, die darf ja dann nicht vorbeigehen und dieses intensive Gefühl, wie erhalte ich mir das nochmal und überhaupt als Künstler ist dann nicht besser, nur ganz in der Distanz zu lieben, damit man immer diese Spannung in sich hat und da an seiner Kunst arbeiten kann. Aber nein, das ist natürlich falsch. Es gibt eine Dialektik, ein Hin und Her immer im Leben und in der Liebe und es ist immer so die Zyklizität, aber ja, man muss da keine Angst haben, die Wochen werden sich wiederholen und so, aber mit der Liebe ist es immer besser, glaube ich, als ohne. Und da gibt es verschiedene Phasen, aber deshalb ist ja die Polyamorie auch so wichtig, dass man nicht dieses Gefühl hat, die Monoamorie, das ist jetzt die eine Liebesbeziehung und ich darf es hier nicht vermasseln, ich muss hier das Intensivste rausholen. Nee, man kann es mehrmals probieren, man muss sogar Fehler machen und man kann sich dann trennen und vielleicht wieder zusammenfinden. Und mit mehreren Personen, das ist einfach mein Grundpfeiler, dass es einfach mehrere Erfahrungen braucht und auch gleichzeitig einfach diesen Gedanken braucht, dass das nicht die Liebe zu der einen Person ungültig macht, jetzt sich auf die andere Person einzulassen. Aber Huschenbitz-Schachanalyse. Huschenbitz-Schachanalyse, ja. Er nimmt da auch seine Zuhörer mit ins Boot. Und frischen Wind, ja. Ja, aber auch bei ihm diese Automatismen, ne, da merkt man auch, ja klar, Schach, das ist halt für ihn auch so, da ist der Aufwand ganz gering, da sich hinzusetzen und eine Partie zu spielen oder ein Video aufzunehmen. Und ja, das ist dann auch so irgendwie eingerastet, ne, so wie bei uns allen natürlich, aber es ist auch wunderschön, einfach seine Kunst, seine Eloquenz und seine Analysen. Ich glaube auch, dass ihm das vor allem hilft für sein eigenes Schachspiel, die Partien der Großmeister oder Weltmeister so zu analysieren und zu verstehen. Ja, klar macht das jeder Großmeister, dass er seine eigenen oder andere Partien analysiert und mit dem Computer durchgeht, welcher Zug wäre hier und hier die bessere Wahl gewesen. Oder warum war das hier jetzt ein starker Zug vielleicht, aber nicht der beste? Genau, das macht natürlich jeder, aber es ist was ganz anderes, wenn du dann so darüber sprichst und so eloquent bist. Und genau das ist nämlich, das macht auch für dich was anderes. Nicht nur, damit du das Innerliche dann einfach rausbringst und den anderen zugänglich machst, sondern es gräbt auch dich wiederum um und verändert dich total von innen her. Und so bei Hoshi wird mich nicht wundern, wenn er also auch bald bei der WM dabei ist. Wobei, gut, er ist wahrscheinlich schon knapp über 30 und die Topspieler sind da ja auch so um die 30. Jedenfalls Ding Liren, glaube ich, ist genau 30 und Nepo 32, glaube ich. Ja, also da, glaube ich, aber ist er auf einem guten Weg und diese Sprache vor allem, die wird ihm da helfen. Und ich glaube, ja. Natürlich denke ich da immer irgendwie an seinen Namen und wie schön das klingt, irgendwie Husch ins Bett. Ja. Genau, und ich will einfach, ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen auch verquasselt, ne? Aber das mit den Papes, das rumorte mir gestern so im Magen, aber ich will das nochmal erwähnen, weil es ist die dunkle Ressource, nämlich, dass man auch so verdreckt sein will oder denkt, ach ja, ich bin so süchtig und so, ne? Jetzt habe ich keine Papes, aber ich muss trotzdem dann halt mit diesen Zigaretten-Papes rauchen. Und man ist schon so eingerastet in seinem ganzen Tun und Sein, dass noch nicht mal denkbar wäre, irgendwie das Zimmer noch weiter zu durchsuchen oder diesen Rucksack wieder zum Öffnen, weil manchmal ist man wirklich in so einer krassen Situation, wie jetzt gerade auch. Man hört einfach seine eigenen Podcasts oder was auch immer, schaut Hoshi noch und es ist kein Platz für was anderes. Man schwebt wirklich irgendwo. Genau, und das... Also will ich nur noch kurz mit der einen Sache in Verbindung bringen, mit meinen Liebhaberin nämlich, dass ich glaube, es ist genauso wie Zizek ausdrückt, dass Männer, aber ja, lassen wir dieses Geschlechtliche weg, sagen wir mal, wir alle wollen dafür geliebt werden, was wir wirklich sind. Und was ist in uns, sagt Zizek, da ist nur Scheiße, da ist dieses obszöne Ding, das aus uns rauskommt, wie eben beim Akt der Ausscheidung. Und das ist also der innere Kern. Und das bringe ich auch mit diesem Schmutz in Verbindung, so abhängig zu sein, zum Beispiel von dieser grünen Substanz. Und genau, also deshalb will ich das auch bleiben, vor allem zumindest halt jetzt in dieser Phase, wo ich mich so anhöre und verliebe in diese speziellen Damen. Wobei Dame ein Wort ist, das mir nicht so gefällt. Das scheint diese Damen schon wieder so in den Himmel zu heben, als wären die so zart und gar nicht vergleichbar mit uns Männern. Aber ja, diese Damen, oder wie kann man noch sagen? Naja, egal. Diese zärtlichen Wesen, umgebungsvollen Geschöpfe, die sind also so, dass sie auf mich blicken und ja, mich bewerten, ob ich würdig bin. Und ich will eben sagen, nee, natürlich bin ich deiner nicht würdig und überhaupt. Also, ja, wenn du mich lieben willst, dann bitte dafür, was ich wirklich bin und für dieses ganz Schmutzige und Dreckige. Und weil ich muss wirklich sicher sein irgendwie, dass du mich nicht irgendwie mit jemand verwechselst und mich nur aufgrund meiner äußeren Attribute liebst. Und das ist so unfair. Ja, ich bin jetzt irgendwie so Ende 20 und bin wahrscheinlich relativ ansehnlich oder schön, aber das ist ja unfair. Nur weil ich jung bin, begehrst du mich jetzt und wie ist das nochmal? Wo ist meine innere Identität und dieser Kern? Und ja, deshalb glaube ich, hat es auch so was ganz Unabweisbares, dass man solche dunklen Laster, wie es für mich das Rauchen ist, nochmal verstärkt oder zumindest nicht preisgeben will. in dieser Phase, obwohl man sich das eigentlich so sehr wünscht und weiß, es wäre ja so viel besser, morgen dieser Person gegenüberzutreten, nüchtern zu sein und sich einfach so stark zu fühlen. Oder auch so stark das eigene Leben planen und ändern zu können und sich deshalb zu denken, ja, dann könnte das doch was werden mit dieser Beziehung. Ich kann mich einstellen auf neue Dinge und Verhältnisse und was sie von mir verlangen. Aber ja, ich glaube, ich habe es hier zum Ausdruck gebracht, dieses Dunkle, das muss einfach da bleiben. Irgendwie will man genau dafür geliebt werden, was man eben wirklich ist. Und dieses Wirkliche kann irgendwie nur dieser Dreck sein. Und dieser Dreck hat auch mit dem Liberalismus zu tun, mit der Potenz, den tausend Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich zu lange auf Deutsch geredet. Jetzt lassen wir es einfach kommen. Haut ab, liebe Deutschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen draufsetzen kann. Aber versuchen wir es, euch Deutschen also nochmal das mitzugeben. Euch einfach mitzugeben, ja, was ihr alles verpasst. Vielleicht versteht ihr es, aber ihr versteht es eben nicht ganz. So, dear winter and yeah, also summer and spring, dear all of you, love you three of my seasons. Yes, but winter, of course, you are this main character I'm speaking of, because I felt so committed, like this quote, when you committed to Git or SVN, to the repository, and yeah, I just pushed this thing now, and I don't even know. So I need to tell you that, we didn't get this far until now. It's Wednesday and still we didn't talk, but I feel it's good. It's slowly developing because you were talking there with this one colleague, your Ukrainian friend and colleague. And this was nice listening to you and understanding some words. And you seem to be talking about politics, like politics, nationality, identity maybe, because you said so many times you mentioned those words, Ukraine and Germany, Ukraine, Ukrainska, Germania, Campania, Ukrainska, and so on. These three words I heard a lot, and this word campaign also made me think of the war, of course, campaign like the Feldzug, it's an offensive attack made in the war, we were talking about this, there was this talk now in the media that the Ukrainian army will start their counter-offensive, and but still both of you always mentioning those words, Ukrainska and German, and I thought you were also talking about looking for a job in Germany after your internship, which of course would highly make me happy to see you stay here, not because of this, of being lovers or friends, just maybe it's a good place for you, and Ukraine right now isn't such a brilliant place to be. And yeah, we're talking about this Informatica job suchen, something like this I interpreted, just probably some words I understood. And now I just tell you that, yeah, no, I understand this had to go all so slow for me, and I was totally faking it maybe in number 5 when I said, oh my god, maybe we'll talk next week. Yeah, maybe in this situation I was not really conscious. I was also in a highly exasperated state. My mind was really, really a little mad and wandering to surreal places, imaginary places. Number 5, I mean, when I said this, yeah, maybe we'll talk next week, but there was always this feeling, no, I don't want to take the first step, I wait for you, and yeah, I would appreciate it, but also would make my heart beat so
quickly, so fast if you approached, in a sense, your steps approaching and your eyes, and but still, it would be great, of course. And but now I understand that I also needed this time to reflect, and maybe need more, but not so much more. It really feels this is we need to get now into a different state. This is the thing about the delta. There has to be some change, and I can't even imagine what I want with you and what we can do. But maybe you have an idea, and from there we'll be on a different place and see different things from this delta spot. And I'm sorry that I couldn't yet publish those episodes I recorded now since last week, because they were quite cute and tender, maybe not that brilliant, and also was ambivalent when I mentioned this Argentinian girl. Felt like the firewall opened maybe once more. But this is all those ambivalent, zweischneidig, two-faced and double-knifed questions that are exactly the reason why I say I need to take it slow, and I can't figure it out all. It's so impossible, but I think I need to say something else now. I want to make an impression to you, but this is so ridiculous, right? Why can't we talk there? But okay, maybe I can say this then, that behind my eyelids, this is a thought, and a tweet I also tweeted out today, but this thought was already like a metaphor in my mind for some time, that behind my eyelids there is only this one thing in general. It's about sex, about imaginations, how nice it would be that those bodies cling together and these skins touch. And not specifically with you, and this is not even, this is just some poetic thought I had, that this society seems so complex and has so many ways of communicating and exchanging information. And I thought, about Argentina also, about this time when I was always this shy kid sitting there in the back and not talking much, and also not in the first month or year I didn't even understand that much of this Argentinian slang my classmates were talking then, because the normal Spanish in the class with my teacher spoke I understood, but all those dirty words and so on, all those slang expressions, I didn't understand. It's hard to get there if you don't participate actively in this communication. You never get there to understand all this, and this is a problem I felt. But still, I wanted to be like this, and it didn't even have to do with Argentina being in a foreign country, because I was also like this before that in Germany, that in my class I didn't have any friends. For a time period then I changed school, went to a different school in Germany, and there I had one friend. He was very kind to me, but he was also a conservative guy, like a right winger, and but it was really great time with him, just for 2 years. This was my friend back then, but still I didn't want to make contact. Of course he made the first steps and all the first steps, and I'm grateful for him, of course, but why am I this way? But then in Argentina, I think about this, there goes on all this snackling and heckling, and of course this Argentinian and Spanish way of talking is also way more fast and way more aroused, excited, aggressive also. There goes on all this, and I don't understand half of it, but as time goes by, I learn more. And in the second year there, in total I spent 3
years in school there, or almost three. The first year was not the whole year there, but most of it. And yeah, there I always understand more and more. But still, this feeling never disappears. So this is just the thing, the metaphor I want to employ today about society. This capitalist society has so many ways of communicating. Of course, it all comes down to money, and this exchange, this is the true value. And according to this value, we have to orient our lives and plan. Of course, also you know, orienting and planning, maybe if you could stay here. And yeah, just because it's such a rich country and those poor countries get ripped and get even dragged into wars and just taken apart. It's really cruel and really bad world and bad political situation at the world stage with this capitalist world order. And now I thought about all those communications. Yeah, what does it come down? Of course, the Argentinians also are like this. They talk a lot or freely about sex. Therefore, I said that the culture there is more open and further progressed in feminist matters. Although this has to be taken with a grain of salt, because in Germany, in a certain way, we are more progressed for the sole fact that we are so much more rich, so much richer here in Germany than in South America. And already this also develops, at least sexual liberty. At least there is the potential. You can be free and you can have sex with anyone you like and stuff. And yeah, there is this potential virtual liberty in Germany, and it also has to do with this wealth, and that this makes a lot of things more easier and possible. But still, in general, the culture, I think, if we abstract, if we put aside these economic affairs and just look at those cultures of Germany and Argentina, I say this is far more progressed and better, simply better and more humane in Argentina. And they talk about sex, as I mentioned, also about the female organs, which is organs. This is so important that it has to be anchored in the speech. The existence of those body parts has to be reflected in speech, in language, and this changes a lot for society already. Okay, La concha de tu madre. But let's get back to my idea, my metaphor. That behind my eyelids, I imagine closing my eyes and just sitting there. And I like it to listen to everyone, at least there in Argentina. It was so nice, my classmates. But just close my eyes and think about this thing, like in this age around 16, of course, there you can feel this sizzling at its highest point and most intense level, maybe. And it would be nice just to rub or touch anybody. It doesn't even have to be love or have to be this or that, just to feel this other body and the shape of it and all those parts, and kissing and caressing. And this could be a perfect get-together, perfect encounter of two bodies, and would make my ears ring, maybe like a symphony, and like a nice play of campaign. I don't know, campana in Spanish is a glocke, campana. Campana, glocke is not campaign like campana in German. No. A bell, right? It's like a beautiful bell is ringing in my ears, and yeah, thinking about these body encounters, and yeah.
It's a dialectical play. It's a kind of ping pong, or is it chess? But ping pong is easier, right? You don't have to think so much, and it's exactly like this in sex. In love, maybe it's so complicated and subtle. Yeah, you think 100 days before you make your next move, right? I mean, yeah, Christmas is now already more than 100 days away. Exactly. But sex then is different, and sex is more material. And yeah, there come into play those bells that ring and the different sounds, and it's a symphony. It's like you're out of this world, you're out of touch, and but this is the real world, I feel. Then all those communications of this society, all that is saying, and wow, grabbing on, hustling on, and chattering and chatting and oof. But wow, it would be so easy and so nice. And those means of the production of our love are so natural, they belong to every one of us, but somehow we are alienated from them, from our own hands and bodies, and don't even dare to use them. Yeah, and this is the thing I wanted to express. This society makes me neurotic and makes me think all kind of things, but if you get back to thinking about this one thing, about this touch of the bodies, these arms and knees and neck, and then only then maybe you can feel this reality, and that this reality is something so beautiful, and that can never be corrupted by anything, as I expressed at the end of number 150, that there will never be a dark stain on it. It could never go wrong. Of course, sex always has this ambivalent double knife side, maybe also. But you maybe have to feel like this, a little ashamed and naked when you're naked. It also could make this feeling stronger, this sizzling and this love, that you have to be a little shameful, and this is good. And it's something very deep and something you have to consider, and don't want to give yourself away easily. This has nothing to do with gender, of course. Also, I think about this, just that I don't want to connect on such a deep level if I don't have this real clarity and really reflecting about, yeah, this is what I want. But this is the problem in liberalism, of course. One reflects too much and thinks about this 1,000 possibilities, and it never gets realized, because it seems like we're too small to get there, to take this path. And liberalism is so perfect, and let's keep it all in the virtual sphere. But this is not what I want with you just now. Of course, it feels like this is a virtual play, and yeah, but I hope you could enjoy my words a little, and I'm just wandering around here at this small creek. And I gotta say, yeah, I feel exhausted now of talking in English, and I hope I can read to you one other time this poem about love and friendship, but it all has time, and all I can say for now is that yeah, behind my eyes is really nothing going on. I just threw away my papers because I want to get rid of everything, every material thing. And yeah, I don't even know. This is just a metaphor. It's not really this way that this is going on behind my eyelids when they're closed. No, but still there is a truth in it. Of course, it's a very deep thing, and imagining about this is also very pleasant at times. But in liberalism, of course, there's always this side of concurrence, also of competition against the others, and aggressiveness. You have to be better than your competitors. And this also has a negative strain, but of course it does. When I think of you, or when you look at me, you communicate this through your eyes. I couldn't even understand your message, right? It was too intense. We have to try again to exchange those bits and yeah, open this channel. I hope we can do it someday. And it feels today like totally, it doesn't, it's not that crucial if it's tomorrow or next week or next month, but it's something I want to do with you, to look you in the eyes and see if there happens this communication again, like back in autumn when it was too intense to even be understood and to get through. And with this I just gotta invite you, can come here anytime, of course. We can make a walk here and can show you this creek or stream. And it's a beautiful place here. The Autobahn is nearby, but there's not so much noise. The Autobahn is also like the vein, is like it's like the blood that flows through a human body. Like this are the cars and the trucks that pass by, because they organize this material distribution of the produced goods. And like this, they keep nurturing all of us. And with this, I think you gotta come to an end, draw to a close. And yeah. You know, I feel also enchanted by language. It's also this feeling, always wanting to go on, enchanted by this, by you, of course, but I also have to have other hobbies and activities to not be so dependent on you, because this is so intense, what you do to me. And therefore, I need to speak here and also improve my English. And you flattered me so much when you said that my English is so good. You said this, and of course you said this because you're gorgeous, because you're so gorgeous, and you're just such a wonderful person. I can't even dare to look at you, right? But maybe I can someday. And with this, I really thank you for your courage and for everything, and say, yeah, I've talked myself to an empty state now. I feel like everything is fine. There's a plane passing by now. It's around 9 o'clock. And the sun is going down slowly. It's a rather cold day today. This plane is also part of this transportation system, the material base, although it might be up in the air, but it's still connected to the base of society. Yeah, and thanks and goodbye.